Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus. Wir fassen das gestrige Geschehen in der Handballwelt zusammen, natürlich mit unserem Experten Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Und da war in der Bundesliga ja ein bisschen was los. Bisschen Ärger in Stuttgart, da kommen wir gleich zu. Aber vor allem bei den Rhein-Neckar-Löwen erstmal wieder Erfolg. Denn die haben mit 31:26 in Minden gewonnen, den dritten Platz in der Tabelle verteidigt. Und das war für die Rhein-Neckar-Löwen natürlich dann auch das Ziel. Zwei Tage vor dem Champions-League-Start in Weißrussland in Brest. Also die Löwen haben sich gut eingeführt.
Ja, genau, haben sie gut eingeführt, aber das war ein hartes Stück Arbeit. Gerade in der ersten Halbzeit hat Minden wirklich sehr, sehr gut mitgehalten. Ja, wirklich die Überraschungsmannschaft der Saison. Da haben sie gezeigt, warum das Ganze so ist. Führten schnell mit 2:0 und konnten auch ihre Führung bis zum 5:3 verteidigen. Ja, und dann gab es eine Auszeit von Nikola Jakobsen, wo er seine Mannschaft wirklich zusammengepfiffen hat. Da muss man ganz klar sagen, hat gesagt, Leute, ihr lauft nicht zurück. Und dann wurde es wirklich ab da besser. Mit 7:6 ging man dann in der 14. Minute zum ersten Mal in Führung und hat es dann besser gespielt, auch wenn dann immer Minden immer noch dranbleiben konnte, immer wieder den Ausgleich geschaffen hat beim 9:9, beim 12:12. Aber die Löwen gingen mit 17:15 in die Halbzeitpause rein. Und auch in der zweiten Halbzeit zu Beginn war es ausgeglichen, 17:17, stand es dann weiter und dann führte sogar Minden nochmal beim 19:18. Und dann hat der Rhein-Neckar-Löwen haben sich dann so auf mit dem 6:2 Lauf absetzen können, sind wirklich davongezogen, hatten in der Phase das Mittel des siebten Feldspielers benutzt, was sehr, sehr gut funktioniert hat. Und gerade Yannick Kuhlbach hat davon enorm profitiert. Am Ende hat er 8 Treffer erzielen können, bei 11 Versuchen eine sehr, sehr starke Quote gehabt, Jeremy Tollbrink. War sogar noch ein bisschen besser, 9 Tore bei 11 Versuchen, also da bessere Werfer gewesen auf Seiten der Rhein-Neckar-Löwen. Bei Minden war es so, dass Christopher Rambo wirklich einen sehr, sehr starken Tag mal wieder erwischt hatte. 7 Tore bei 13 Versuchen. Wirklich eine gute Quote für ihn, aber hat dann hinten in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr gestreut und ist vor allen Dingen an einem überragenden Torhüter gescheitert. Mikkel Appelgren, 18 Paraden, eine Quote von 41%. Wirklich sehr, sehr stark gewesen auf Seiten von Minden war Espen Christensen mit 8 Paraden, eine Quote von 22%. Ein guter Faktor, hinten raus kam Kinson Hansen nochmal, 4 Paraden, eine Quote von 50%. Und dann haben es die Löwen dann wirklich sehr souverän zu Ende gespielt, haben es dann ausbauen können, dann noch 5 Tore beim 27:22 und dann in den letzten 9 Minuten ging das dann ausgeglichen hin und her. Die Löwen waren wirklich dann die dominante Mannschaft und haben das dann souverän zu Ende gespielt und damit auch am Ende den Sieg eingefahren.
Und damit gucken wir von den recht beständigen Löwen zu den doch wetterwendischen Leipzigern, denn die haben nach ihrem ersten Auswärtssieg am Wochenende in Bietigheim jetzt gestern dann wieder eine Niederlage kassiert. 27:34, damit also auch noch deutlich in Göppingen verloren. Es geht auf und ab bei den Leipzigern, die kriegen weiter keine Konstanz rein.
Genau, sie kriegen wirklich keine Konstanz. Man hat gedacht, okay, jetzt mit dem Sieg in Bietigheim kann man jetzt vielleicht mal damit profitieren, davon noch positiv in die nächsten Wochen gehen. Ja, hat sich relativ schnell erledigt, muss man ganz ehrlich sagen. In der ersten Halbzeit haben sie 21 Tore kassiert bei 22 Versuchen. Das heißt, es war wirklich fast jeder Ball bei Göppingen war ein Tor. Überragender Spieler Jens Schöngart am Ende 8 Treffer gehabt. 7 Tore in der ersten Halbzeit, wirklich sehr, sehr stark mit dabei gewesen. Das muss man sagen, 7 von 7 gehabt und sein Tag läuft zum Ende des Jahres aus. Und hat damit bewiesen, dass man ihn auch vielleicht nochmal mit ihm sprechen sollte, weil das wirklich überragend. Auch Marcel Schiller wirklich sehr stark gewesen. 8 Tore bei 8 Versuchen und insgesamt gab es die erste Torhüterparade bei Leipzig in der 50. Minute. Ich denke, das spricht sehr, sehr viel über das Spiel aus. Leipzig hat dann in der ersten Halbzeit schon relativ früh den Anschluss verloren, war zwar noch ein bisschen dran, so bis zur 10. Minute, bis zum 7:6, aber dann zog dann wirklich dann Göppingen davon, überragend gespielt in der Phase und mit 21:13 ging schon in die Halbzeitpause und da hatte man dann schon das Gefühl, dass hier die Leipziger auf keinen Fall zurückkommen, war dann im Endeffekt auch so, dann waren es teilweise 11 Tore, die dann die Göppinger vorne gewesen sind beim 24:13, da haben sie wirklich überragend gespielt und hinten raus ein bisschen die Fahrt rausgenommen, da kam dann noch mal ein bisschen ran auf 8 Tore mal und am Ende ja die 7 Tore, gerade lag es daran, dass Philipp Weber dann sehr, sehr gut gewesen ist. 7 Treffer bei 10 Versuchen, ein wichtiger Faktor gewesen, dass man das Spiel gewinnen konnte, aber insgesamt war die Abwehr und auch die Torhüterleistung einfach zu wenig, um Punkte zu gewinnen in Göppingen und die Göppinger schicken sich wirklich an, oben mit dabei zu bleiben, eine Wurfquote von 85% gehabt und damit verliert man meistens nicht.
Meistens verliert man damit nicht, aber die Leipziger, die haben dann eben auch mal wieder verloren. Wir gucken auf weitere Spiele. Die Eulen Ludwigshafen im Tabellenkeller, ja, beheimatet, die empfingen zu Hause den TSV Hannover Burgdorf. Naja, und sie kassierten am Ende mal wieder eine Niederlage. Knapp war es mit 25:27, vor allem, weil die erste Halbzeit auch recht ausgeglichen lief mit 15:15, aber am Ende dann eben wieder leere Hände.
Ja, am Ende wirklich leere Hände. Sie haben wirklich aufopferungsvoll gekämpft, haben sich wirklich reingehauen in dieses Partie und haben das Spiel wirklich ausgeglichen gestalten können. Also da haben die Hannover wirklich sehr, sehr schwer gemacht, ins Spiel reinzufinden. Hannover hat ein bisschen gebraucht, um reinzufinden, waren aber beim 6:4 zum ersten Mal wirklich dann auch in Führung, haben sich dann auch besser präsentieren können in der Phase, waren dann auch immer entsprechend führend bis zum 9:10 und ab da sind was wieder ausgeglichen, haben dann durch die mehrfach den Ausgleich dann kassiert, nachdem sie immer wieder das Tor erzielt hatten. Da ging es auch mit 15:15 in die Halbzeitpause. Und das war wirklich verdient, weil beide Mannschaften nicht fehlerfrei agiert haben, beide Mannschaften aber trotzdem offensiv immer wieder Lücken gefunden haben in der Abwehr des Gegners und damit auch entsprechend Tore erzielen konnten. Dann zu Beginn der zweiten Halbzeit haben die Eulen ihre Abwehr so ein bisschen umgestellt, wollten einfach die Hannoveraner so ein bisschen vor neue Probleme stellen, hat aber jetzt nicht funktioniert. Die 5-1-Abwehr hat sie dann sie selbst mehr geschadet, als das ihnen geholfen hat, weil dann zu viele Lücken dann drin waren, die dann die Hannoveraner gut nutzen konnten und dann auch zogen sie auch davon zum 21:24. Aber man hat dann wirklich gedacht, okay, das können jetzt die Entscheidungen sein, aber die Eulen haben sich nicht aufgegeben, sind rangekommen nochmal. Beim 24:25 waren sie wieder dran, hatten auch die Chance, das Spiel auszugleichen, aber da hat Gunnar Dietrich nicht das Tor treffen können, aber zwar noch die Zeitstrafe gezogen gegen Ilja Bosovic, aber der Wurf kam frei, deswegen gab es dort keinen Freiwurf für die Eulen, die dann am Ende dann wirklich ja, denkbar unglücklich wieder mit näheren Händen nachstehen. Sie haben wirklich alles reingelegt, hat ihren besten Werfer, Steffen Salger mit 5 Treffern und auch Jerry Muller mit 5 Treffern, also gerade Rückraum-Rechtsposition wirklich sehr, sehr stark gewesen. Auch einen guten Torhüter drin gehabt mit Steffen Hahnemann, 9 Paraden von 33%, war zwischenzeitlich mal kurz raus, aber hinten raus hat er wieder einige wichtige Bälle gehalten und auf der Hannoveraner Seite war natürlich ein Mann sehr stark, Martin Ziemer, 12 Paraden von 33%, hat den letzten entscheidenden Wurf weggenommen, sodass es den Ausgleich verhindert wurde. Dann am Ende war er auch der ermittelnde Faktor, dass man das Spiel gewinnen konnte. Ihre besten Werfer waren Kai Häfner mit 9 Treffern und auch Timo Kastning mit 8 Treffern. Die beiden haben wirklich dafür gesorgt, dass man das Spiel am Ende gewinnen konnte und Timo Kastning hat mit seinem Meter am Ende das Spiel zum 27:25 entschieden.
Und dann gab es ja noch das Duell zwischen Stuttgart und Lemgo in Stuttgart in der Scharena. 25:23 gewinnt der TVB 18:98 Stuttgart dieses Spiel. Die Lemgoer ziemlich gehandicapt gewesen, 4 Verletzte. Bartok früh mit Rot verloren, Hornke mit einer Grippe und dann auf der anderen Seite war da noch ein Mann im Tor, der eben sehr, sehr stark war, Yogi Bitter. Aber an dem erzürnte sich dann auch irgendwie noch das Ganze, denn es könnte sein, da ist nichts offiziell bestätigt, dass es eventuell einen Protest gibt.
Ja, genau. Das könnte passieren. Es wurde noch, also Trainer Florian Kermann hat noch lange nach dem Spiel mit dem Kampfgericht gesprochen, weil es gibt eine Situation, die ihn aufgeregt hat. Es gab ich glaube so 5-6 Minuten vor Schluss war es ungefähr, eine Situation, wo der Torhüter Jogi Bitter behandelt wurde, nachdem dort, ja, es nicht ein Foul passiert ist, aber im Endeffekt war es so, der Spieler springt in den Raum rein und den rasseln halt beide zusammen, sowohl Trainer, also Spieler als auch Torhüter und deswegen wurde er kurz behandelt, hat aber, hat wohl nicht die Platte verlassen für 3 Angriffe. Und das ist ja so vorgegeben von der Regel, dass man behandelt wird auf dem Spielfeld für 3 Angriffe runter muss. Und deswegen hat sich Flo Kerman entsprechend entzürnt. Ob es natürlich eine spielentscheidende Situation ist, das muss man natürlich entsprechend schauen. Wenn man natürlich guckt, Jogi Bitter, 17 Paradequote von 42,5%, kann es natürlich schon eine Situation sein, wenn du dann ihn rausnimmst, dass für 3 Angriffe rausnimmst, dass du dann mit einem Jonas Meyer, der bis dahin gar keine Spielzeit gesehen hat, dass man dann vielleicht dann schon einen kleinen Vorteil sich dadurch kriegen könnte. Deswegen muss man mal jetzt genau gucken. Ist wie gesagt noch nichts offiziell bestätigt, aber trotzdem, wenn wir uns das Spiel mal dann auch angucken, es war wirklich ein hitziges Spiel und es war wirklich ein Spiel bis auf Messerschneide, weil beide Mannschaften alles gegeben haben. Die Stuttgarter waren eigentlich so ein bisschen besser, muss man sagen, auch gerade in der ersten Halbzeit, denn der TBV Lemgo hat gerade so die rote Karte von Donat Bartok, die absolut berechtfertigt war, griff in den Wurf und hat ihn wirklich festgehalten. Das sah ja wirklich übel aus und da musste dann auch entsprechend ja Dominik Weiß behandelt werden. Deswegen war die rote Karte dort berechtigt gewesen, aber die Stuttgarter standen sich immer wieder mit Zeitstrafen selbst im Weg, sodass sie es noch nicht weiter ausbauen konnten. Am Ende 7 Zeitstrafen gab. Das ist schon eine ordentliche Anzahl, wenn man das Spiel gewinnen will und führten dann 7:3 zwar, aber dann haben sie dann Lemgo rankommen lassen aufs 9:8 in der 20. Minute, aber ging dann trotzdem eine 3-Tore-Führung in die Halbzeitpause und dann zu Beginn der zweiten Halbzeit führten sie auch wieder deutlich mit 5 Treffern beim 19:14 und dann haben aber dann wieder ein paar Fehler zu viel gemacht, waren dann zu oft in Unterzahl und haben dann Lemgo wieder rankommen lassen, aber der Yogi Bitter hat das wirklich überragend gemacht, hat am Ende dafür gesorgt, dass man das Spiel gewinnen konnte. Auf Seiten von Lemgo gab es aber auch einen guten Torhüter, Piotr Wischomirski, 12 Paraden von 48%, auch ein wichtiger Faktor für die Aufholjagd und ja, der TBV war dann dran, 24:23, aber hat dann entsprechend nicht mal einen Ausgleich erzielen können. Deswegen muss man mal gucken, ob dieses 25-23 so Bestand hält.
Das werden wir natürlich im Blick haben für euch. Und wir haben natürlich auch den EHF-Pokal im Blick. Und da waren die Berliner gestern Abend am Start. In Ungarn mussten sie nämlich ran in Veszprém gegen Balatonfüredi. Die konnten nicht in der eigenen Halle spielen, weil diese Halle nicht ausgelegt ist für große Veranstaltungen wie den EHF-Pokal. Also mussten sie nach Veszprém umziehen. Und für die Ungarn war das offensichtlich nicht besonders glücklich. Sie verloren nämlich mit 24-29 und die Berliner übernahmen die Tabellenführung in der Gruppe A.
Ja, genau. Sie haben das wirklich sehr, sehr gut gespielt, die Berliner, wo auch dann unter anderem ein ehemaliger Füchsspieler mit dabei waren, in einem Publikum, Peter Nienic zum Beispiel, hat zugeschaut und hat gesehen, wie die Mannschaft, seine Ex-Mannschaft, wirklich sehr, sehr gut gespielt hat. Die Ungarn haben einen sehr, sehr erfahrenen Torhüter, Nando Faszekas, 42 Jahre alt, also der ist schon wirklich eine ganze Ewigkeit mit dabei, aber ansonsten ist die Mannschaft wirklich sehr, sehr jung, viele Talente mit dabei gehabt, unter anderem mit Dominik Mate, 9 Tore gehabt im ganzen Spiel, sehr, sehr gut gewesen, besser Werfer auf Seiten der Ungarn gewesen. Aber er alleine konnte sich nicht gegen die Niederlage stemmen, weil die Berliner in der ersten Halbzeit wirklich sehr gut gespielt haben, führten mit 8-5 relativ schnell und konnten auch diese Führung immer wieder verteidigen, sogar ausbauen, bis auf eine 5-Tore-Führung beim 14-9. Und dann haben sie aber so ein bisschen den Faden verloren auf einmal, sodass dann die Ungarn rankamen konnten auf 16-14 zur Pause. Da waren sie ja so ein bisschen glücklich, muss man sagen, weil die Hannoveraner wirklich eigentlich gut gespielt haben, aber dann zu Ende der ersten und dann auch zu Beginn der zweiten Halbzeit überhaupt nicht im Spiel drinne gewesen sind. Und da gab es 143 Sekunden nach Wiederanpfiff die Auszeit von Velimir Petkovic, weil es gab einen Ausgleich zum 16-16. Der fragte seine Spieler, was ist das? Weil er überhaupt nicht zufrieden war mit der Leistung, auch mit der Körpersprache seiner Spieler. Und das hat aber die Wirkung gezeigt. Dann konnten sie sich dann absetzen auf 24-18 und waren dann wirklich sehr, sehr gut in der Phase, haben 8 Minuten lang kein Gegentor kassiert und sich am Ende dann auch so wirklich dann auch absetzen können. Wirklich starkes Spiel gezeigt, eine Wurfquote von 60% gehabt. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig gewesen, dass man am Ende dieses Spiel gewinnen konnten. Sie hatten ihren besten Werfer in Bjarke Ellison mit 7 Treffern und auch Hans Lindner mit 6 Treffern. Wirklich sehr, sehr gut gewesen. Auch Silvio Heinefetter hat einige wichtige Bälle gehalten, gerade in der Phase, wo sie kein Gegentor kassiert haben, war ja wirklich ein wichtiger Faktor. Einige spektakuläre Paraden gehabt und am Ende gewinnen die Füchse verdient, aber es war gerade in der ersten Halbzeit ein ganzes Stück Arbeit, um dort zu gewinnen in Ungarn.
Unser Sprint durch die Handballergebnisse des gestrigen Abends, die Analysen von Sebastian Mühlenhof. Wenn ihr sie weiter hören wollt und regelmäßig hören wollt, abonniert den Anwurf oder den Handballfeed hier auf meinsportpodcast.de oder bei iTunes. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden und das mit dem Podcatcher eurer Wahl. Ganz wie ihr mögt, meinsportpodcast.de. Sport für die Ohren rund um die Uhr hier bei uns auf der Webseite. Könnt ihr natürlich auch gerne die Podcasts laden und abonnieren. Danke, Sebastian.
Anwurf. Der Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.